Vielen, vielen Dank. Das war Wahnsinn. Richtig gut. Ich war im Juni auf einer dreitägigen Fahrradtour und hatte da einen Teenie dabei, der das zum ersten Mal gemacht hat. Der ist der Sohn von sehr guten Freunden von mir und für mich wie so eine Art kleiner Bruder, Cousin, Neffe, also so eine Mischung. Und ich hatte dem das zum Geburtstag geschenkt. Der hatte auch richtig Bock, also ich habe ihn nicht gezwungen. Ja? Der wollte das. Und hatte gerade ein Fahrrad geschenkt bekommen, was sich geeignet hat. Und wir hatten Gepäck dabei, wir hatten natürlich ein Zelt dabei und so. Und erster Tag super gelaufen, Zelt aufgebaut, übernachtet, hat alles geklappt. Zweiter Tag. Und da habe ich schon so gemerkt, das ist schon echt anstrengend für den. Also der lässt das nicht so raushängen, aber ist schon jetzt nicht ohne. Und ungefähr nach der Hälfte der Strecke hatte er einen Platten. Und ich dachte so, oh Mann, jetzt, also schlechter kann es irgendwie nicht laufen. Und ich habe selber immer Ersatzschläuche dabei, dass ich eben nicht anfangen muss zu flicken oder so. Hatte er aber nicht, habe ich auch zu spät, ist mir das bewusst geworden, also dass ich auch noch nicht vorher hätte sagen können, okay, pack doch Ersatzschläuche ein. Und wir hatten Flickzeug, aber der Schlauch war leider schon so alt, dass man nicht rausfinden konnte, wo das Loch ist. Und ich dachte so, Mann, ey, also schlechter kann es nicht laufen. Ist jetzt der zweite Tag, der macht sowas nie wieder. Und ich liebe das und ich habe so gehofft, jetzt kann ich jemandem das so, diese Leidenschaft mitgeben. Und ich natürlich Handy gezückt, geguckt, wo sind wir, was ist in der Nähe. Wir waren leider genau zwischen zwei Dörfern, die relativ klein waren. Und ich habe so gesucht, sah nichts aus nach irgendwie Fahrradladen oder irgendwas. Und es war ja klar, wir hätten irgendwie dahin schieben müssen oder was weiß ich. Und es war so, ja, gehen wir jetzt links oder rechts? Keine Ahnung. Und ich schon Panik geschoben. Was erzähle ich der Mutter, wenn wir jetzt da anrufen müssen? Die müssen uns abholen. Und in dem Moment hält ein Auto an. Und es waren vorher schon einige Autos auch vorbeigefahren. Ein Auto hält an und ein Mann steigt aus und fragt, ob der uns helfen kann. Und ich bin eine Frau, also ich bin da immer erstmal skeptisch. Und er hat aber direkt gesagt, hey, ich habe auch schon oft so Fahrradtouren gemacht und man braucht einfach Leute, die einem helfen. Und direkt war bei mir so ein Vertrauen, okay, passt. Und er wusste, dass in einem von diesen Dörfern ein Fahrradladen ist, den man online nicht gefunden hat und ist mit uns zu diesem Fahrradladen im Auto gefahren. Wir konnten einen neuen Schlauch und ich habe direkt einen neuen Mantel mitgenommen, weil ich so dachte, Alter, der Mantel sieht auch schlimm aus. Beides mitgenommen und der ist weitergefahren. Ich konnte das reparieren und wir konnten weiterfahren. Und nachher hat der Teen zu mir gesagt, boah, es war richtig gut, dass wir diesen Platten hatten. Und dann hatten wir eine lange Pause und ich habe in der Zeit ja gearbeitet. Er konnte zukommen. Das war für mich natürlich nochmal für mein Selbstbewusstsein. Er war so, boah, krass, dass du das konntest. Ich dachte so, jawohl, wir Frauen können sowas. Habe ich auch noch beigebracht. Und das war so am Ende fast sein Highlight von der Fahrradtour. Und ich habe so öfter gesagt, ja, wir gucken mal, was wir so deinen Eltern erzählen, dass wir halt einfach bei jemand Fremdes im Auto mitgefahren sind. So, aber die fanden es auch okay nachher. Jesus wird einmal gefragt, wie man ewiges Leben erben kann. Ich finde das eine interessante Formulierung. Und an einer anderen Stelle, was das wichtigste Gebot ist, was die wichtigste Regel ist, die Leute einhalten sollen, die ihm nachfolgen wollen, die bei Gott sein wollen. Und ich lese den Text vor. Die mich kennen, wissen, ich lese selten Bibeltexte vor. Meistens erzähle ich die einfach. Aber in dem Text steckt so viel drin, das kann man gar nicht zusammenfassen. Deswegen wird der heute vorgelesen. Ihr findet das zum Nachlesen in Lukas Kapitel 10, die Verse 25 bis 37. Da trat ein Gesetzesgelehrter auf, um ihn zu versuchen und fragte, Meister, was muss ich tun, um ewiges Leben zu ererben? Jesus erwiderte ihm, was steht im Gesetz geschrieben, wie liest du? Er gab zur Antwort, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit aller deiner Kraft und mit deinem ganzen Denken und deinen Nächsten wie dich selbst. Jesus sagte, du hast richtig geantwortet, tu das so, wirst du leben. Hier steht also das Allerwichtigste, was wir tun sollen in unserem Leben, wenn wir sagen, die ganze Bibel ist mir irgendwie zu lang, da steht so viel drin, Jesus, was ist der Kern, was ist das Allerwichtigste? Bestätigt Jesus genau das. Du sollst Gott lieben und dich selbst und genauso deinen Nächsten. Und zwar mit allem, was wir irgendwie sind und mit allem, was wir können. Hier steht mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit aller deiner Kraft und deinem ganzen Denken. Und das ist ziemlich herausfordernd. Ich weiß nicht, ob ich das so schon mal zu 100% erfüllt habe. Wahrscheinlich nicht. Und der Gesetzesgelehrte, der ja eh hier schon steht, Jesus irgendwie versuchen wollte, ich glaube, der versucht so ein bisschen sich zu überlegen, wie kann das leichter sein? Wie kommen wir da so ein bisschen raus? Das ist ziemlich heftig. Was ist da so eine Lücke, in die ich reingrätschen kann? Und der Text geht weiter. Jener wollte sich aber rechtfertigen und sagte zu Jesus, ja, wer ist denn mein Nächster? Da erwiderte Jesus, ein Mann ging von Jerusalem nach Jericho hinab und fiel unter die Räuber. Die zogen ihn aus, schlugen ihn, ließen ihn halbtot liegen und gingen davon. Es traf sich aber, dass ein Priester jene Straße hinabgezogen kam. Er sah ihn liegen, ging aber vorüber. Ebenso kam auch ein Levit an die Stelle und sah ihn, ging aber vorüber. Ein Samariter aber, der auf der Reise war, kam in seine Nähe und als er ihn sah, hatte er Erbarmen. Er trat an ihn heran und verband ihm die Wunden, wobei er Öl und Wein darauf goss. Dann setzte er ihn auf sein Tier, brachte ihn in eine Herberge und verpflegte ihn. Am folgenden Tag holte er 2 Denare heraus, gab sie dem Wirt und sagte, verpflege ihn und was es dich etwa mehr kostet, will ich dir bei meiner Rückkehr ersetzen. Wer von diesen dreien hat sich nun nach deiner Ansicht dem unter die Räuber Gefallenen als Nächster erwiesen? Jener antwortete, der, welcher die Barmherzigkeit an ihm geübt hat. Da sagte Jesus zu ihm, so gehe hin und handle du ebenso. Ich habe den Begriff Samariter, glaube ich, mit dieser Geschichte kennengelernt als Kind. Die Geschichte findet sich so in jeder Kinderbibel. Ich bin mit christlichen Eltern aufgewachsen. Die Geschichte gab es wahrscheinlich sehr früh im Kindergottesdienst. Und auch in der deutschen Sprache ist Samariter ein Pendant zu, das ist jemand Gutes. Das ist jemand Heiliges, der macht gute Sachen. Also wenn wir jetzt heute irgendwie sagen würden, boah, das ist voll der Samariter, würden alle so denken, der übertreibt ein bisschen. So vielleicht, ich finde das immer Quatsch, dass das Negativworte sind, aber vielleicht so ein bisschen wie Gutmensch. So ein Samariter ist so der, da kommt man gar nicht dran. Damals war das ganz, ganz anders. Dieser Begriff wurde nicht so verstanden, wie wir das heute lesen. Samariter waren die Feinde von den Israeliten, von den Juden. Wenn Jesus hier zu einem Gesetzesgelernten sagt, das war ein Samariter, dachte der sich furchtbar. Mit denen wollen wir gar nichts zu tun haben. Die glauben falsch. Das sind unsere Feinde. Die haben teilweise um ihre Gebiete gegenseitig einen riesen Umweg in Kauf genommen, um noch nicht mal irgendwie in die Nähe zu kommen von diesen Leuten. Und wenn ich Geschichten lese, als weißdeutsche, heterosexuelle Cis-Frau ohne eine Behinderung oder eine Krankheit, sehe ich mich in den allermeisten Fällen in der Geschichte als die Hauptperson. Und ich glaube, das geht vielen von uns so, die so aufgewachsen sind, mit sehr vielen Vorteilen, als Teil der Mehrheit, als Teil der Masse. Dass wir eine Geschichte lesen und in der Geschichte sehe ich mich direkt automatisch, klar, Samariter. Und das ist hier völlig unangebracht. weil der Samariter in dieser Geschichte die absolute Minderheit ist. Die Person ist, der mit kompletten Vorurteilen begegnet wird. Wo den Kindern beigebracht wird, halt dich bloß fern. Und die Personen in der Geschichte, mit denen ich mich eigentlich identifizieren sollte, sind entweder dieser verprügelte Mann, weil das war der Jude, der da eben langgelaufen ist, oder vielleicht sogar eher auch in meinem Fall der Priester, ich bin Pastorin, der Levit, das sind die Leute, die Gott angebetet haben, wir sind jetzt hier alle im Gottesdienst, würde auch eher auf uns zupassen. Und Jesus erzählt diese Geschichte einem Gesetzesgelehrten und der hat sich mit Sicherheit nicht als der Samariter gesehen, als Jesus angefangen hat zu sagen, und jetzt kommt da noch ein Samariter. Und ich habe das letztens von einer Pastorin gehört und dachte, das ist sehr passend. Die hat so gesagt, boah, diese Geschichte hat ja was fast Humorvolles, wie Jesus die erzählt. Das ist fast so Stand-up, Slapstick. Jesus erzählt so sehr knapp und kurz, das ist wie so ein Witz aufgebaut. Ja, da waren drei Leute, ein Samariter, ein Levit und ein Priester und einer wurde verprügelt und dann laufen die alle vorbei. Und die Leute haben wahrscheinlich zugehört und so gedacht, ach, der Priester, der läuft einfach vorbei, oh Mann, was ist denn da jetzt heute passiert? Die Leviten sind auch nicht mehr, was die mal waren. Jetzt kommt noch ein Samariter, was passiert jetzt? Nimmt der dem jetzt noch den letzten Rest? Was stellt der jetzt noch an? Der drückt dem wahrscheinlich noch mal richtig einen rein. Und Jesus dreht die Geschichte und sagt, der Samariter hat Erbarmen gezeigt. Der Samariter hat sich gesorgt. Der hat nicht nur geguckt, lebt der Mann noch, kann ich irgendwen anhalten und sagen, kümmere dich mal, sondern der hat seine Wunden versorgt, der hat sein Öl geopfert. Der hat den mitgenommen und das war eine gefährliche Strecke. Diese Strecke von zwischen Jericho und Jerusalem war mit Höhenmetern, die war riskant. Da wolltest du dich nicht stoppen lassen durch jemanden, der da verletzt liegt. Da wolltest du schnell weg. Und gerade als Samariter hatte er vielleicht noch die Sorge, wenn ich jetzt hier bei diesem Verletzten bin, der bewusstlos ist und jemand vorbeikommt, die denken noch, ich war das. Die denken noch, du hast den so vermöbelt, gib's doch zu. Der hat sich richtig in Gefahr gebracht. Und der nimmt den sogar mit und dann sagt er noch, nicht nur das, sagt er nicht an der Herberge so, das ist euer Landsmann, jetzt ist die Verantwortung bei euch. Nein, der bezahlt noch dafür, dass sich gekümmert wird. Und ich habe immer mal wieder diese Geschichte in Predigten gehört, ihr bestimmt auch. Und da wurde fast so entschuldigt, warum jetzt der Priester und der Levit nicht reagiert haben. Ja, die durften sich nicht unrein machen und so weiter, bla bla bla. Hey, was für ein Quatsch. Sie hatten dieses Gesetz aus ihrer Schrift, was der Schriftgelehrte gesagt hat. Hey, du sollst Gott lieben, deinen Nächsten lieben und dich selbst. Die hatten wahrscheinlich einfach was Besseres zu tun. Die waren geprägt von ihren Vorurteilen. Und wollten wahrscheinlich einfach selber schnell in Sicherheit und haben sich gedacht, was, wenn diese Räuber noch hier sind? Ich hau schnell weg. Das finde ich auch nachvollziehbar. Aber der Samariter war in größerer Gefahr und hat gesagt, ich stopp hier und ich schiebe alle meine Vorurteile beiseite. Ich schiebe meinen Hass beiseite, den er wahrscheinlich hatte. Ich schiebe meine Erfahrung beiseite, die er wahrscheinlich hatte mit jüdischen Menschen und ich kümmere mich, weil das ist das Richtige zu tun. Und Jesus sagt dann am Ende dieser Geschichte zu dem Schriftgelehrten, daran sollst du dir ein Vorbild nehmen. Nicht an dem Priester, nicht an dem Levit, nicht an dem Opfer, sondern an dem Samariter. Und bei Jesus sind ganz selten die Leute aus der Mehrheit die Hauptrollen. In ganz vielen Geschichten, die wir finden in der Bibel, die mit Jesus zu tun haben, ist er bei Leuten, die am Rande der damaligen Gesellschaft stehen, wo ihm sogar nachgehakt wird, wie kannst du nur bei dem Zolleinnehmer sein, bei der Prostituierten, mit Frauen reden, mit Samariterinnen reden, ganz nah an die Kranken herangehen. Und Jesus sagt immer wieder, hey, das sind die Leute, die mir wichtig sind. Zeigt immer wieder in seinen Handlungen, hey, das sind meine Nächsten. Das sind die Menschen, die ich liebe. Das sind die Menschen, um die ich mich kümmere. Vielleicht auch mit dem Hintergrund, die anderen haben schon genug. Die haben eigentlich, was sie brauchen. Und Jesus sagt zu uns, und das sagt er ganz klar zu mir, das sagt er zu diesem Schriftgelehrten, das sagt er zu dir, zu den Leuten, die nicht die Hauptrolle in dieser Geschichte sind. Hey, du sollst genauso handeln. Ich glaube, da bei meiner Fahrradtour war das relativ leicht, für den Autofahrer anzuhalten. Hey, ich bin super dankbar trotzdem und es sind einige Autofahrer vorbeigefahren. Aber ich glaube, ihm ist das leicht gefallen. Da war eine Frau mit einem Teenie, der so aussah, als könnte er auch ihr Kind sein. Das kam nachher auch raus, dass er das auch gedacht hat, ob wir Mutter und Sohn sind. Ich sehe relativ ungefährlich aus. Wir hatten zwei gute Räder. Oder nicht, weiß nicht. Und wir waren sauber, einigermaßen. Und er hat unsere Räder gesehen und sich wahrscheinlich direkt zurückversetzt gefühlt, eben in seine Erfahrung, wo er 6 Jahre lang auf der Welt mit dem Rad unterwegs war und Leute ihm geholfen haben. Ich glaube, es gäbe einige Faktoren, die das erschwert hätten. Und da meine ich gar nicht diesen Mann persönlich, ich kenne nicht seinen Namen, dass er angehalten hätte. Was wäre gewesen, wenn ich ein Mann gewesen wäre? Alleine. Oder eine schwarze Frau. Oder mein Fahrrad nicht so schick ausgesehen hätte und überladen wäre mit Gepäck. Ich glaube, wir alle kennen Menschen, die mit solchen Rädern unterwegs sind. Hätte er dann angehalten? Hätte ich dann angehalten, wenn ich der Autofahrer oder Autofahrerin gewesen wäre? Wir können erstmal nichts dafür, dass wir voller Vorurteile sind. Wir sind so geprägt, wir sind so aufgewachsen. Aber Jesus sagt hier ganz klar, hey, du musst dich dagegen entscheiden. Und das passiert nicht aus Versehen, dass ich sage, ach ja, aus Versehen vergesse ich jetzt alles, was ich geprägt habe. Das sind bewusste Entscheidungen. Und jetzt stellt euch mal eine Person vor, die ihr furchtbar findet. Also richtig, richtig furchtbar. Ich habe da ein paar Politiker und Politikerinnen zum Beispiel im Kopf. Ich bin ehrlich, auch manche christliche Influencer oder Influencerinnen, wo ich richtig Hass bekomme, wenn ich Sachen von denen auf Instagram sehe. In den letzten Wochen sind so ein paar Sachen auch passiert, in Amerika, in Deutschland, was weiß ich, wo ich eine Wut bekomme. Und stellt euch jetzt mal eine von diesen Personen vor, das kann vielleicht aber auch sein, eine Kollegin, Chef, eine Chefin, was weiß ich. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, ihr liegt verletzt am Boden und diese Person kommt und hilft euch. Hey, ganz ehrlich, das ist ein Scheißgefühl. Weiß gar nicht, ob ich so unbedingt möchte, dass die mir helfen, weil das zerstört ja alle meine Vorurteile, die ich im Kopf habe. Das widerspricht mir ja, weil ich auf einmal nicht mehr diesen Hass einfach unschuldig fühlen kann, den ich ja begründet finde. Und gleichzeitig können wir die Situation umdrehen, weil wir sollen ja nun mal wie der Samariter sein. Und auch das fühlt sich nicht unbedingt besser an. Vielleicht, weil wir dann die Person sind, die helfen und helfen irgendwie was Schönes ist. Aber will ich das? Will ich diesen Leuten helfen? Und Jesus sagt, ihr sollt das wollen. Ihr sollt so sein. Ihr sollt so handeln. Und ich glaube, es ist kein Zufall, dass die nächsten Passagen die Geschichte sind von Martha und Maria als erstes und dann vom Vater unser und Gebet. Weil wir können das nicht alleine schaffen. Ich kann diesen Hass, den ich empfinde, nicht selber abschalten und sagen, ja, auf einmal finde ich die Person super, das wäre oberflächlich. Ich kann nicht auf einmal sagen, ja, ich kann auf einmal alle Meinungen anerkennen, die die Person hat, muss ich auch gar nicht. Aber diese Liebe zu empfinden, zu sagen, hey, da steckt immer noch ein Mensch dahinter, der von Gott geschaffen ist, dafür brauche ich Gott. Dafür brauche ich, wie Maria, zu sagen, ich setze mich an Jesus Füße, ich verbringe Zeit mit Gott. Dafür brauche ich immer wieder das Vaterunser, wo ich darum bitte, Vergebung zu bekommen, für meine Feinde Liebe zu haben. Das geht nicht alleine. Und wir müssen es nicht alleine schaffen. Und Gott, Jesus erzählt, glaube ich, diese Geschichten, damit wir auch ehrlich sein dürfen und sagen, hey, Vorteile gibt es, diese Hassgefühle gibt es, aber ich kann da drüber hinauswachsen. Und was ich zum Beispiel irre beeindruckend finde, sind Überlebende aus dem Holocaust, die dann sagen, hey, ich bin bereit, in Zeiten wie jetzt, wo wieder so ein krasser Hass aufkommt, deutsche Leute zu unterrichten und denen zu erzählen, was ich erlebt habe. Die sagen, es fühlt sich wieder an wie damals, aber ich bin trotzdem bereit, davon zu erzählen. Das nochmal zu durchleben, immer wieder und wieder, damit ihr lernt, wie es anders gehen kann. Ich war beeindruckt, wie früh jüdische Stimmen gesagt haben, hey, das, was da in Gaza passiert, das geht nicht. Weil man so denkt, boah, gerade bei denen könnte ich doch verstehen, wenn die sagen würden, ist mir alles egal, macht ruhig. Wo da Eltern von Geiseln sagen, ey, hört auf damit, das kann nicht sein. Und ich glaube, da steckt mehr dahinter, als dass wir das menschlich irgendwie schaffen können. Und ich glaube, das Wichtigste ist, diesen Kern der Aussage nicht aus den Augen zu verlieren. Dass wir lieben sollen. Dass wir unseren Nächsten lieben sollen. Uns selber auch, Gott. Und eben nicht in diesen Streitigkeiten über irgendwelche Themen das aus den Augen verlieren. Und ein Zitat ist mir dazu in den letzten Wochen begegnet, weil das eben gerade wieder großes Thema ist auf den sozialen Medien. Und das ist schon sehr alt, aus dem 18. Jahrhundert, von einem Theologen, Gerhard Terstegen heißt er. Und er hat geschrieben, die Schrift ist uns gegeben, dass wir daraus lernen sollen, Gott und unseren Nächsten zu lieben. Dies ist das Gesetz und die Propheten. Wenn wir aber im Gegenteil nur Zankgründe darin suchen, unsere Meinung eigensinnigerweise zu behaupten, unseren armen Nächsten zu bekämpfen, zu schmähen und zu verletzen, so missbrauchen wir die Schrift, die ein Arzneiladen, nicht eine Waffenkammer ist. Das heißt nicht, dass wir sagen, mir ist alles egal, was irgendjemand sagt, ich kann jede Meinung stehen lassen, auf gar keinen Fall. Wir sehen bei Jesus immer wieder, dass der in richtig krasse Streitgespräche geht, Tische umschmeißt, Beleidigungen raushaut, wo ich so denke, okay, Jesus, also mach mal langsam. Aber ich glaube, bei Jesus sehen wir immer wieder, dass da drunter eine Liebe ist, eine Hoffnung ist, dass die Leute umkehren. Dass bei Jesus nicht das Ding ist, hey, ich will jetzt diese Diskussion gewinnen, um meine Meinung irgendwie durchzuboxen, sondern dass Jesus sich immer wünscht, hey, ich möchte, dass diese Person wieder näher zu mir kommt. Dass diese Person wieder näher zu Gott findet. Dass diese Person erlebt, dass ich sie liebe, dass Gott sie liebt. Und wir dürfen diskutieren, natürlich. Wir dürfen sagen, hey, diese Meinung ist furchtbar, die ist menschenverachtend, das geht gar nicht. Aber sehen wir den Menschen noch dahinter? Oder geht es uns nur darum zu gewinnen? Sind wir bereit, da unserem Gegner, diesem Gesicht, was wir uns vorgestellt haben, aufzuhelfen? Oder würden wir diese Person am Straßenrand liegen lassen? Die Schrift ist ein Arzneiladen, nicht eine Waffenkammer. Ich bete noch. Gott, diese Predigt fordert mich selber so enorm heraus, weil ich das so oft nicht schaffe, weil ich das so oft nicht mache und wir da auf dich angewiesen sind. Unseren Blick zu weiten, zu erkennen, wo wir helfen können, zu erkennen, wo wir wie ein Samariter handeln können, wie der Samariter in dieser Geschichte handeln können. Ob das Obdachlose sind, die mir begegnen, meine Nachbarin, die mich nervt oder wer auch immer, wo du sagst, hey Lydia, hier ist deine Chance. Und ich möchte dich einfach bitten, dass du jeder und jedem von uns dabei hilfst, das zu tun, aber auch nicht zu vergessen, dass wir das nur durch dich tun können. Durch die Liebe, die du uns schenkst, dass wir nur dadurch diese Liebe weitergeben können. Amen.